Kaufmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr wieder am Start seid hier in meinem schnuckligen kleinen Podcast. Ich habe heute mal eine Bitte an euch. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass Hoffmanns Küche mein bestgehütetes Geheimnis ist. Also was ich damit sagen will, wir könnten noch ein bisschen mehr HörerInnen vertragen. Ich merke gerade so ein bisschen, ich habe ja meinen ersten Podcast Vegan Queens 2017 angefangen. Bis 2019 habe ich den gemacht. Das war eine Erweiterung von meinem zweiten Kochbuch Vegan Queens. Und da gab es einfach noch weniger Podcasts und da war es irgendwie einfacher, mehr Menschen für so kulinarische Themen zu erreichen. Ich freue mich natürlich mega, dass es so viel zu dem Thema gibt, aber ich würde mich auch total freuen, wenn noch mehr hier bei uns zuhören würden. Wir, das sind meine wunderbare Produzentin Serin Katip, die ihr vielleicht auch von Social Media als Serin To Go, das ist ihr Handle auf Instagram, kennt, die auch einen gleichnamigen Blog betreibt, auch eine ganz tolle Frau. Und wir machen das, weil wir sehr große Lust auf dieses Projekt haben, aber natürlich ist es auch mit einer Arbeit verbunden und wir würden uns einfach voll freuen, wenn das noch mehr Menschen mitbekommen würden. Das bedeutet, wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn doch gerne auch mal in eurem sozialen Umfeld, gebt uns eine Bewertung auf iTunes, followt uns auf Spotify, gebt uns Feedback, was wir vielleicht noch anders machen können. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns ein bisschen weiterempfehlt und uns ein bisschen Liebe schenkt. So, und mit der Liebe geht's auch gleich weiter. Ich weiß nicht, ob ihr meine letzte Folge gehört habt. Da hatte ich den wunderbaren Peter Duren zu Gast. Das ist der Betreiber von Isla Coffee, wo ich die letzten 2 Jahre als Köchin gearbeitet habe. Und heute geht's weiter mit Nina Petersen. Und Nina ist meine Gründungspartnerin bei Happa, unserem Restaurant, was wir immer noch planen, was wir aufgrund der Pandemie immer noch nach hinten verschieben müssen. Und Nina und ich haben uns zum Glück gefunden. Wir sprechen in der heutigen Folge darüber, was wir eigentlich zusammen vorhaben. Ich habe die Freude, sie euch auch einfach mal vorstellen zu dürfen. Der Mensch, mit dem ich mir vorstellen kann, sowas umzusetzen. Es wird spannend. Und Nina ist außerdem auch Mama von einer kleinen Tochter, spricht auch ein bisschen drüber, wie das für sie aktuell während Corona ist. Und ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es dieses Jahr noch losgehen kann. Und das wollen wir euch natürlich jetzt ein bisschen detaillierter erzählen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute einen Frühstücks- bzw. Brunchgast in die Küche eingeladen. Es ist Sonntagmorgen oder Vormittag, kann man sagen. Und wir frühstücken heute zusammen. Und ich sage euch kurz, was es gibt. Es gibt Kaffee-Gewürz-Pancakes. Ich teile natürlich auch das Rezept mit euch. Die sind sehr lecker und fluffig. Und dazu gibt es einfach Ahornsirup, ein paar Walnüsse. Und ich habe einen Kokosjoghurt, einfach nur mit ein bisschen Vanille und Zitronenzeste verrührt. Das Schöne an Vanille ist, dass sie eigentlich die natürliche Süße in Lebensmitteln unterstreicht. Also man kann dann oft, ohne noch Zucker dazugeben zu müssen, Sachen einfach ein bisschen süßer damit machen. Und die Zitronenzeste, also abgeriebene Zitronenschale, hatte ich eingefroren. Das ist auch ein guter Tipp immer, wenn man man sollte da immer Bio-Zitrusfrüchte natürlich verwenden. Dann hat man das immer so ein bisschen auf Vorrat und kann da einfach, es macht so Gerichte ein bisschen frischer und gibt einfach so eine frische Note. Genau, dazu gibt es einen frisch gepressten Saft aus den Schätzen der Plant-Age-Box mit
Rote Beete, Karotte, Birne und dazu gekauft noch Ingwer und Orange und ein Käffchen. Und mein Gast heute ist Nina Petersen und Nina ist meine Gründungspartnerin für unser Restaurant Happer, das, über das wir schon sehr lange reden und das wir jetzt eigentlich nur noch gründen müssen. Und genau, darüber wollen wir uns eigentlich auch heute über und unterhalten. Und Nina, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Nina, magst du dich mal ganz kurz ein bisschen vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Vielleicht, wo kommst du her? Was machst du so?
Ja, gerne. Also, mein Name ist Nina Petersen. Ich bin seit wenigen Wochen 41 Jahre alt. Mutter einer 2-jährigen Tochter, was mich jeden Tag erfreut und erstaunt zugleich. Und ich bin Kommunikationsberaterin für nachhaltige Themen und arbeite im Moment in einer kleinen Agentur in Kreuzberg, die vor allen Dingen Klimaschutz- und Umweltkampagnen für öffentliche Auftraggeber umsetzt. Mhm. Genau, ich wohne seit 20 Jahren in Berlin.
Wow. Ja.
Davon seit 17 Jahren in Kreuzberg. Genau, ich komme eigentlich aus Heidelberg, aus Süddeutschland und bin direkt nach dem Abitur nach Berlin gekommen. Und ja, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, was hat denn das alles mit dem kulinarisch-politischen Podcast zu tun? Warum bin ich hier? Mhm. Klingt jetzt erstmal alles nicht so politisch-kulinarisch. Genau, wie du schon gesagt hast, haben wir schon seit einiger Zeit vor, Gastronominnen zu werden. Und wir werden dieses Jahr gemeinsam ein Restaurant eröffnen. Und ja, ich habe mein Herz schon sehr früh an die Gastro verloren. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen, mit 17, kurz vorm Abitur. Und habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen, schon früh in der Gastro gearbeitet. Und das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und habe das dann auch in Berlin gemacht. Also ich bin offiziell zum Studieren hierher gekommen.
Du hast ja dein Studium auch durchgezogen, ne?
Das erste nicht, das zweite Jahr, genau.
Immerhin.
Aber ich habe mehr am Tresen gestanden, als sozusagen für die Klausuren gebüffelt. Und ja, ich habe festgestellt, dass mir das eigentlich viel mehr Spaß macht als meine Tätigkeit als PR-Beraterin. Und deswegen vor 5 Jahren bei einem Jobcoaching, bei dem es darum ging, herauszufinden, was man denn so wirklich in seinem Leben machen will und was die Tätigkeiten sind, die einem wirklich Freude bereiten, herausgefunden, dass ich eben ein Restaurant haben möchte. Für mich war das super überraschend. Als ich das meinem Umfeld erzählt habe, haben alle gesagt, so, ist doch klar, bei dir geht es doch immer nur um Essen und um Gastro. Ich fand, es war voll die Erkenntnis. Für alle anderen war es irgendwie so völlig selbstverständlich. Genau. So war das.
Genau. Und damit du jetzt mal 2 Bissen von den Pancakes essen darfst, kann ich jetzt mal so kurz meinen Teil der Love Story erzählen. Wie es, ja genau, du darfst ja natürlich noch deine Version erzählen, aber wie es vielleicht auch ein bisschen dazu gekommen ist, dass wir beschlossen haben, das zu zweit zu machen. Also, wo fange ich an? Genau, also bei mir war das auch so ein Prozess irgendwie über die letzten Jahre, die wirklich zu der Idee zu kommen, ein Restaurant zu eröffnen. Ich habe, also es sind jetzt, ne, wir sind gleich alt, wir sind beide 1980 geboren, ich werde ja auch 41 dieses Jahr und wir hatten den grandiosen Plan, mit 40 zu gründen letztes Jahr. Das sind, wie man mittlerweile weiß, verschiedene Dinge dazwischen gekommen. Genau, und wir haben tatsächlich das große Glück, sage ich mal im Nachhinein, dass wir eben noch nicht weiter waren mit der Gründung vor Corona, was es natürlich für uns jetzt ein bisschen einfacher macht, dass wir, sage ich mal, jetzt nicht mitten in der Gründung gesteckt sind, als es mit der Pandemie losging. Nichtsdestotrotz haben wir die Idee schon ein bisschen länger. Genau, aber jetzt bin ich abgekommen. Also bei mir war dieser Weg wirklich zu dieser Idee so, dass ich einfach jetzt tatsächlich auch seit 10 Jahren das irgendwie zu einem Beruf gemacht habe mit dem Kochen. Und in der Zeit so ein bisschen die Wanderjahre. Ne? Ich war wahnsinnig viel unterwegs. Ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gekocht und Events gemacht, viel so Pop-up-Events. Und man lernt dabei halt eine ganze Menge. Man lernt auch wirklich mit Situationen umzugehen, die vielleicht nicht ideal sind, mit Locations umzugehen, mit Küchen und so. Und aus dem, was irgendwie da ist, das Beste zu machen. Und ich hatte wirklich so 2018, 2019 war ich mega viel unterwegs, war die ganze Zeit nur am Reisen und habe so gemerkt, dass natürlich auch so der Wunsch immer größer geworden ist nach einem analogen Ort. Also ich habe angefangen, auch alle Menschen in meinem Umfeld zu beneiden, die so, jetzt gar nicht unbedingt nur Gastro, aber die irgendwie ihr eigenes Unternehmen, ihr Büro, ihr Ladenlokal hatten und wo ich einfach wusste, so, die gehen da jeden Morgen hin und dann findet da so, ist da so das Zentrum der Arbeit. Und ich habe auch wirklich aus der Perspektive der Köchin gemerkt, dass ich auch so das Gefühl hatte, ich kann mich eigentlich erst so richtig weiterentwickeln, wenn ich auch mal so einen Ort und so meine eigene Küche habe und so ein Waltungszentrum irgendwie auch. Das heißt, das war so der persönliche Wunsch irgendwie. Aber ich habe auch von Anfang an immer gesagt, ich kann mir das nur vorstellen, das mit jemandem zusammen zu machen. Also ich habe Leute gesehen, die das alleine irgendwie versucht haben durchzuziehen. Ich habe auch Leute scheitern gesehen, weil sie sich total überarbeitet haben. Und genau, und dann haben wir uns durch einen gemeinsamen Themenschwerpunkt kennengelernt. 2017?
Genau, ich glaube, ja. Krass, schon ganz schön lange her. Genau, 2017. Ich habe damals bei Restlos Glücklich mich engagiert. Das ist ein Verein, die sich für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln einsetzen und sich sozusagen gegen Lebensmittelverschwendung stark machen. Mhm. Und das ist ein Thema, was mich auch schon lange bewegt und wo ich auch schon lange mich mit beschäftigt habe. Und ich war auch gerade in so einer Neuorientierungsphase. Ich hatte meinen damaligen Job gerade gekündigt. Ich war 8 Jahre bei einem Konzertveranstalter in der Presseabteilung. Und habe gemerkt, also das will und kann ich jetzt nicht unbedingt noch weitermachen. Und habe Restlos Glücklich ganz zufällig kennengelernt auf der Next Organic, auf der auch du damals schon warst. Und wir hatten uns auch schon unterhalten, aber wussten noch nicht, wer wir sind.
Ganz kurzer Einwurf vielleicht für die Leute, die Next Organic nicht kennen. Also das vor ein paar Jahren war es hauptsächlich eine Messe. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung ein bisschen, soweit ich weiß, verändert. Es gibt auch jedes Jahr einen Award, der verliehen wird. Es geht ganz klar um Produkte im Bio-Bereich mit auch einer Nachhaltigkeitskomponente, würde ich sagen. Und so ein bisschen, es ist jetzt keine große Riesenmesse gewesen, sondern es war, glaube ich, auch wirklich ein Credo der VeranstalterInnen, so, ne, dass auch kleinere Firmen und Startups irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren auf so einer Veranstaltung.
Ja. Und Restlos Glücklich war da eben, die sind waren schon immer ein Verein und haben auch sozusagen war Non-Profit und die hatten den Plan oder sind damals angetreten, weil sie ein Restaurant gegründet haben oder gründen wollten damals noch, was eben nur mit geretteten Lebensmitteln kocht. Und das fand ich mega spannend und das war genau das, was in meine Sinnsuche perfekt reingepasst hat. Und ich bin dann ziemlich schnell auch mit in das Team, in das Kernteam reingekommen und wir haben dann im April 2017 in Neukölln. Eigentlich sollte es nur so ein Pop-up werden, dieses Restaurant eben eröffnet. Und die Presse hat das ganze Ding dann aber mehr oder weniger für uns eröffnet, weil überall schon kommuniziert wurde, Restlos Glücklich, erstes Reste-Restaurant Deutschlands eröffnet. Und das war überhaupt nicht so geplant. Und das ging dann irgendwie total durch die Decke. Und ja, dieses Restaurant
gab's. Ganz kurzer Einwurf, das ist ja auch manchmal so ein Phänomen, ne? Wenn man das Gefühl hat, man hat so ein Thema, was einfach schon so heiß ist. Ja. Also ich glaube, Original Unverpackt ist da auch so eine Story. Ne?
Ganz genau.
Und dann springen alle drauf und melken das sozusagen auch das Thema und man selber ist so, okay, wow, wir haben noch gar nicht offen. So, aber
ja. Genau, und also das war genau sozusagen Themensetting in der richtigen Minute zum richtigen Zeitpunkt und deswegen hat das auch so super, super gut funktioniert. Also ich hatte da irgendwie so ein Presse-Roundtable-Event irgendwie angedacht und da kam dann plötzlich die Zeit und die Süddeutsche und so und wir dachten so, hey, wir sind hier in Neukölln in so einem schrabbeligen Restaurant, was wir ja auch geteilt hatten mit einem Catering-Service und genau, das ging wirklich gut los, hat dann allerdings aus 1000 Gründen nicht ganz so funktioniert wie angedacht und das Restaurant hat dann nach einem guten Jahr wieder geschlossen. Das lag unter anderem daran, dass wir aus der Location raus mussten, dass es im Kernteam, weil es eben alles ehrenamtlich organisiert war, ganz viel Personalwechsel gab. Und dann war so ein bisschen so eine Selbstfindungsphase von Restlos Glücklich und mittlerweile machen die in erster Linie als Bildungsverein weiter. Genau, und deswegen bin ich da auch nicht mehr, weil ich gemerkt habe, mir fehlt das Restaurant total und das war eben das, was ich machen wollte. Und klar, Bildungsveranstaltungen und Schulworkshops, alles super und Kochen mit Kindern. Aber ich wollte eben diesen Gastropart haben oder ich habe gemerkt, das ist das, was mir echt Spaß macht. Und ja, ich habe aber auch früh gemerkt, wenn, dann will ich das nur mit jemandem zusammen machen. Und wir haben uns kennengelernt, weil du einen Foodwalk gemacht hattest und Station bei Restlos Glücklich gemacht hattest und vorher gefragt hattest, ob wir es nicht so machen können, dass irgendjemand von Restlos Glücklich ein bisschen was erzählt, während du eben diese Journalisten und Bloggerinnen und Blogger...
Mhm, genau, also es war so eine Auftragsgeschichte. Ich habe da, genau, ich wurde da irgendwie gebucht und habe so eine, sozusagen so ein bisschen so eine City-Tour organisiert.
Ja, genau, und dann habe ich irgendwas erzählt.
Es gab auch was zu essen.
Genau, es gab auch was zu essen. Und das war irgendwie echt total schön und nett. Und dann hattest du nochmal angefragt. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Und dann haben wir irgendwie so festgestellt, so, ach, wir mögen uns, das können wir ganz gut machen. Und dann haben wir so 1, 2, 3, 4 verschiedene Events gemacht und festgestellt, das finden wir gut.
Genau, also es war so, ich glaube, bei der Berlin Food Week waren wir waren bei einer Veranstaltung von
Greenpeace. Ja, also Make Something. Ja.
Make Something Week. Wir waren bei der Next Organic.
Dann nochmal.
Haben wir dann auch einen Workshop gemacht.
Ja, stimmt.
Genau, das heißt, ich war dann da eben auch schon im Thema Lebensmittelrettung, Lebensmittelwertschätzung. Das war... Ja, 2017, 2018, bevor ich dann auch Zero Waste Küche geschrieben habe. Und genau, und was ich vielleicht auch noch dazu erzählen möchte, weil ich so eine schöne Geschichte finde, also du hast gerade schon dieses Coaching erwähnt, ne? Das finde ich so eine, mir fällt gerade nur das englische Wort ein, Revelation war irgendwie mit dieser Restaurant-Idee. Und du musstest da damals so eine Zukunftsvision schreiben.
Richtig.
Und du hast mir die irgendwann danach geschickt.
Also geschenkt,
das,
ja.
Genau, man muss dazu sagen, also das war, bevor wir uns kannten.
Ja, lange bevor wir uns kannten.
Und ich habe das wirklich so gelesen und es ist schon sehr nah an der Idee, die wir jetzt auch umsetzen wollen. Also es ist fast ein bisschen spooky. Und es ist, ja, es ist eine... schön, dass wir uns gefunden haben. Und dann ist noch was Großes zwischendrin passiert. Du bist nämlich Mama geworden.
Genau.
War auch nicht geplant, dass es passiert.
Ja und nein. Also das war ein bisschen genauso also, wie diese Zukunftsvision mit diesem Restaurant. Also wir, in diesem Coaching sollten wir eben am Ende des Coachings eine Zukunftsvision schreiben und wir sollten den 26. April 2046 beschreiben. Und wir sollten das Erste, was uns eben einfällt, runterschreiben. Das habe ich gemacht, aber für mich war das genauso wie... Ach klar, ich wünsche mir ein buntes Einhorn zu Weihnachten. Also ich habe das geschrieben, weil das sozusagen so aus mir rauspurzelte, aber ich habe in dem Moment, in dem ich es geschrieben habe, null daran geglaubt.
Ja.
Und das ist eben diese Vision eines nachhaltigen Restaurants, was ich gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin gegründet habe, was sich sehr viel um Lebensmittelwertschätzung dreht, um ja, lokal, regional, saisonal, bio, direkte Vermarktung mit Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und in dieser Vision hatte ich auch 2 Kinder. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass das mit den Kindern genauso unwahrscheinlich war wie mit dem Restaurant, dem Einhorn. Denn ja, also ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, so spät Mutter zu werden, aber es hat sehr lange nicht geklappt. Und
du hast jetzt lang versucht, Mama zu werden, ne?
Und genau, 6 Jahre, bis uns dann die Ärzte irgendwann gesagt haben, das wird bei uns nichts werden, das können wir uns total abschminken. Und wir hatten da auch dann schon alles, was man so an medizinischer Unterstützung nehmen kann, gemacht. Und dann hatte ich diesen Wunsch total an den Nagel gehängt. Und wir waren sozusagen gerade dabei zu beschließen, lässt du das, wir gründen. Und ich glaube, bei unserem 2. Treffen sagte ich dir dann so, ich glaube, wir müssen die Gründung verschieben, denn
genau, das hurra. War so Anfang 2018 oder so.
Ne? Genau, hurra. Ich bin ganz überraschend und gegen jeglichen ärztlichen... Gegen jegliche ärztliche Aussage tatsächlich schwanger mit 38. Und ich habe mir vor unserem Gespräch diese Zukunftsvision jetzt auch gestern nochmal durchgelesen. Und ich bin wirklich so in schallendes Gelächter ausgebrochen, weil ernsthaft, also wie gesagt, als ich das geschrieben habe, war das reine Fantasie. Und naja, bis 2046 ist es nicht mehr so lang. In der Zukunftsvision steht, dass es da das Restaurant schon seit 5 Jahren gibt. Und sprich, wir müssen dieses Jahr einfach gründen. So ist es.
Ja, krass. Also, naja, aber bis 2046, da hätten wir jetzt schon noch ein bisschen Zeit.
Nee, nicht 46, 26.
Ach so, ich war schon so, wow,
nee,
2046,
nee,
war das der 21. Rentenalter?
Nee, 2026, entschuldige.
Bin ich schon froh, wenn wir so lange durchhalten.
26. April 2026, so
rum was. Ja. Ja, krass, genau. Marie ist dann vor 2,5 Jahren auf die Welt gekommen. Also, ne, ich glaube, die ZuhörerInnen merken, das Thema besteht schon lange. Und ich glaube, also deshalb ist es für uns auch so wichtig, wie soll ich sagen, Also ich wollte heute mit dir diese Podcast-Folge aufnehmen, um dich einfach auch mal den HörerInnen und den Menschen, die mir auf Social Media folgen, auch mal vorzustellen und ein bisschen genauer eben zu gucken, wer ist diese Nina, was haben wir da eigentlich vor. Aber wir merken natürlich, es ist für uns auch total wichtig, diese Idee so am Leben zu halten und so ein bisschen die Moral hochzuhalten, weil das letzte Jahr ist einfach nicht so viel passiert, wie wir uns erhofft hatten. Mhm. Und vielleicht in dem Kontext auch nicht ganz unwesentlich. Also ne, du bist Mama, du bist berufstätig, du hattest monatelang keine Kinderbetreuung und hast dann natürlich diese Doppelbelastung erfahren, mit der ganz viele Eltern zu kämpfen hatten. Und das war auch wirklich heavy. Und genau, deshalb ist da auch nicht viel weitergegangen. Und vielleicht ganz kurz, um die Brücke zu schlagen. Also wir sind jetzt gerade so bei Frühjahr 2021, wollen wir weitermachen jetzt. Aber für alle, die immer wieder fragen, also wir haben noch keine Location oder so. Ne? Weil so, das hätte jetzt auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich finde es gerade, also es ist gerade noch nicht planbar. Es ist noch immer Lockdown. Also genau. Und wir haben ja, müssen ja beide auch irgendwie, ja, unsere Lebenskosten irgendwie, also ne, man muss schon mit einer gewissen Sicherheit, finde ich, auch planen und genau.
Genau, es ist ja auch momentan noch so, es haben ja alle Restaurants noch geschlossen. Ich finde es gerade auch mental ein bisschen schwierig, sich schon so in diese Öffnungssituation gedanklich reinzubegeben. Deswegen, wie du gerade schon vielleicht sagtest, also sowas wie Location jetzt schon denken und suchen, das fühlt sich für mich völlig fern noch an. Also nicht in wahnsinniger Ferne, aber momentan macht das einfach gar keinen Sinn. Und was du auch sagtest mit der Kinderbetreuung oder beziehungsweise, dass das Jahr so anders gelaufen ist wie gedacht, ist es ja für viele oder fast alle. Das war für mich auch nochmal so, ich bin ja einerseits durchaus der Meinung, dass man mit Kindern eigentlich auch alles machen kann. Und ich finde es immer ganz blöd, wenn jemand sagt, dass sie Kinder einen abgehalten haben, den Lebenstraum XY zu verwirklichen. Denn ich glaube da nicht dran. Also wenn, dann gab es da noch mehrere Gründe. Und na klar kann man vielleicht nicht im ersten Jahr nach der Geburt all das machen. Mhm. Und na klar läuft es vielleicht auch anders, als man geplant hat. Ne? Denn Kinder sind nun mal nicht so planbar in ihren Aktivitäten. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass diese fehlende Kinderbetreuung und dieses generell, ich meine, das ist, keiner von uns hat jemals eine Pandemie vorher erlebt. Das hat auch psychisch wahnsinnig viel mit mir gemacht. Und ich hatte null Ressourcen und null Energie, noch irgendwas anderes zu machen, außer meinen Job halbwegs hinzukriegen, meinen Haushalt, meine Familie, mein Kind und das war's. Und deswegen, also diese Pläne, die man da hatte von wegen, naja, dann schreibt man halt abends noch ein bisschen am Businessplan weiter.
Genau, wir hatten so die Idee, so ein wöchentliches Showfix und dann den Businessplan schön zu Ende machen. So. Also es ist einfach nicht passiert.
Genau, das war absolut illusorisch, aber das ist dann eben auch das, was passiert. Das heißt ja nur, dass es alles später losgeht, aber nicht, dass es unmöglich ist.
Ja, ja. Absolut. Und was ich, glaube ich, was wirklich unsere Stärke ist, dadurch, dass wir zu lange warten müssen, ist, dass wir, glaube ich, uns schon über sehr viele Themen unterhalten haben, die bei vielen Leuten so ein bisschen durchrutschen. Ne? Also wir haben, und das finde ich auch noch eine schöne Geschichte, die ich auch gerne noch unbedingt erwähnen möchte, weil das war für mich auch und für dich, glaube ich, auch so ganz klar der Punkt, wo auch klar war, das wird funktionieren mit uns beiden. Wir haben eine Reise zusammen gemacht. Das war im Sommer 2018. Und das war einerseits eine Pressereise. Ich habe da für das Anderswo-Magazin einen Reisebericht drüber geschrieben. Das gibt's auch. Ich muss mal gucken, ob es das online gibt. Ich wollte es immer mal auf meiner Webseite stellen. Okay. Wir waren in Kopenhagen und in Malmö zusammen. In Skandinavien und haben da also schon auch mit dem Hinblick auf uns besonders nachhaltige Konzepte, Gastrokonzepte anzuschauen und natürlich auch beide Städte, also gerade Malmö sich auch so als Nachhaltigkeitsstadt irgendwie etabliert. Und das war einerseits einfach eine wahnsinnig schöne Reise, weil wir unglaublich warm, also es war eigentlich schon eine Hitzewelle, ne? Die hatten sehr heißes Wetter auch für Schweden. Wir haben sehr gut gegessen, wir haben einfach uns, es war wahnsinnig inspirierend einfach. Und es war das erste Mal, dass wir so länger aufeinander geklebt sind. Du hattest schon ganz schön Babybauch, nämlich
auch. Das stimmt.
Und es hat gut funktioniert und das war schön.
Ja. Es hat erstaunlich gut funktioniert, also im Zwischenmenschlichen wie auch im organisatorischen
Bereich. Reisen sind ja echt immer so ein Thema, ne? Da lernt man sich kennen.
Genau, das ist genau das. Also niemand lernt man so gut kennen wie seine Nachbarn im Urlaub, sag ich mal. Und wir hatten ja sogar die Situation, dass wir teilweise ein Zimmer nur hatten und ein Bett. Und ich bin ein Ex. extrem sensibler Schläfer. Ich wach von jedem Papierrascheln auf. Und ich dachte schon vor der Reise, oh Mann, und jetzt bin ich im 6. Monat schwanger und brauche sowieso so viel Schlaf. Und ich bin außerdem so eine Spaßbremse. Und dann nachts kann ich bestimmt nicht schlafen, weil es war super. Du schläfst wie ein Stein. Ich konnte daneben schlafen. War alles toll. Und wir haben wirklich, oh Gott, haben wir gut gegessen.
Es war toll. Ja, also ich glaube, wir haben echt so viel mitgenommen von dieser Reise. Was nicht heißt, dass ich nicht nochmal so eine Reise gerne mit dir machen würde.
Ja, ich habe ja tatsächlich auch noch meine Einladung bekommen von den Organisatoren, also von Visit Sweden und wie sie alle heißen. Ja. Und ich dachte auch so, Mann, das müsste man machen. Aber dann kam auch Corona und dann war auch so ein bisschen die Überlegung, also wir wollen ja nicht Reisejournalisten werden.
Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall wollen, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir wollen ja auch noch ein bisschen über unser Konzept sprechen, aber was uns von Anfang an klar war, dass, wie soll ich sagen, also es muss ja nicht jetzt jedes Mal eine Reise sein. Wir waren zum Beispiel, ich glaube, es war auch schon wieder 2019, waren wir mit meinem Hammam zusammen.
Oh ja.
Und genau, also wir haben so ein bisschen gesagt, wir wollen so soziale Rituale quasi kreieren, die wir dann auch regelmäßig auch als sozusagen als Geschäftsführerin oder als Chefinnen machen. So Self-Care, aber auch so Kommunikation, ne? Dass man einfach weiß, das ist so der eine Moment in der Woche oder das eine Mal im Monat, dass wir so auf uns schauen oder dass wir auch die Zeit haben, wirklich über Sachen zu sprechen. Ich glaube, wir haben beide im Kontext mit Gastro und auch mit anderen Jobs, man lernt ja auch in anderen Jobs unheimlich viel, die Erfahrung gemacht, was eben passiert, wenn man nicht auf sich, also ne, so dieser Nachhaltigkeitsgedanke eben auch auf die soziale Komponente übertragen und vor allem auf sich selber. Und das ist ja was ganz viele Leute nicht berücksichtigen bei der Gründung, sei es, indem sie sich kein Gehalt mit berechnen oder zu wenig Erholungszeiten gönnen. Und ich glaube, uns ist beiden bewusst, dass das anstrengend wird. Da machen wir uns keine falschen Illusionen. Aber wir wollen alles vermeiden, um uns irgendwie in Burnout zu... Also, und ich meine, du hast noch ein Kind dazu. Das muss einfach auch mit Kind funktionieren. Und das ist so ein ganz wichtiges Thema für uns auch. Ne?
Ja, absolut. Und gerade in der Gastro ist es ja so, dass der wertschätzende Umgang mit einem selbst und auch mit seinen Mitarbeitern häufig zu kurz kommt. Also da hast du ja dann auch nochmal eine Erfahrung gemacht im Nachgang an diese Skandinavienreise, weil du ja dann nochmal auch ein Internship gemacht hast. Aber auch ne, mit, wie du gerade sagtest, auch mit Kind. Ich bin einfach der Meinung, und das bist du auch, und deswegen passt das auch so gut, dass man es auch anders machen kann. Mhm. Man muss in der Küche nicht schreien und man muss in der Gastro sich nicht bis an den Rande der Belastbarkeit arbeiten. Na klar wird es anstrengend und na klar, gerade in der Gründungsphase hat man da auch wirklich, wirklich wahrscheinlich keine Netflix-Abende zu Hause. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass man das anders denken und anders aufziehen kann.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, unsere größte Challenge. Das halt auch wirtschaftlich rentabel umzusetzen. Und da haben wir uns schon eine Menge Gedanken dazu gemacht. Man kann ja mal so ein paar Sachen aufzählen vielleicht, die da interessant sind. Also die Kernidee aktuell ist, im Kerngeschäft sozusagen Mittagsgeschäft zu machen. Also sich natürlich auch einen Standort zu suchen, wo Mittagsbedarf ist für Mittagessen. Und auf jeden Fall nicht jeden Abend offen zu haben, sondern wirklich Events zu machen. Also so, ich habe ja jahrelang diese Dinner-Events gemacht, also wirklich mit einem Pre-Booking, dass man davor sich ein Ticket kaufen kann, gezielte Events zu planen, sodass Leute auch sagen können, ich habe an dem Abend Zeit, ich habe da Bock zu kommen. Aber das gibt uns eine Planungssicherheit, wenn wir einfach sagen, wir haben 20 Plätze oder 30 Plätze und dann ist Schluss so für den Abend. Das ist zum Beispiel eine Idee, also wirklich das so ein bisschen zu entlasten, dass wir nicht jeden Tag von früh bis 2 Uhr morgens in diesem Laden stehen müssen, weil wir beide auch nicht mehr so viel Bock auf Nachtleben haben wie vielleicht vor 15 Jahren. Das kann man so sagen, ne?
Absolut.
Und die Idee der Mehrfachnutzung finden wir beide auch sehr spannend. Also da gibt es ganz tolle Konzepte, verlinke ich euch auch in den Shownotes. In München gibt es da von Banana Leaf, die machen vegane Catering, also so Pop-Up-Events und Caterings und mieten sich ein, das ist in München, und haben auch eine Plattform geschaffen, wo sich Leute finden können zu so Mehrfachnutzungen. Und ich glaube, dass das ist gerade was in Städten, wo die Mieten sehr hoch sind, was sicherlich noch mehr kommen wird. Also würde zum Beispiel bedeuten, wenn wir sagen, wir wollen am Wochenende sowieso nicht aufhaben, dass dann vielleicht jemand sich findet, der da Brunch Samstag, Sonntag macht. der genau. muss natürlich ordentlich sein und mit dem muss man gut auskommen, aber...
Na klar, und das muss auch ein bisschen zum eigenen Wertekatalog passen, also es wird ja. jetzt ja nicht irgendwie All-American-Diner-mäßig sein. Ja. Aber das finde ich, also zum einen haben wir recht früh auch gesagt, wir wollen sowieso gerne eigentlich nur eine 5-Tage-Woche und gar nicht eine 7-Tage-Woche und von früh bis spät. Und zum anderen ist es ja auch so, diese Event-Idee, dass wir auch gesagt haben, dass es eher sowas in den Abend ist und wir gar nicht so unbedingt Frühstück machen wollen. Mhm. Und deswegen finde ich diese Idee mit der
mehrfach zu Hause
frühstücken. Genau, wie jetzt. Und das ist übrigens wahnsinnig lecker. mit dieser Wochenendnutzung. Ich bin mir auch sicher, dass das in Berlin viel mehr kommt. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass es das hier noch gar nicht so viel gibt. Also weil das glücklich war, das ja auch eine Mehrfachnutzung, was auch ziemlich gut funktioniert hat am Anfang. Dann gab es zwischenmenschliche Probleme. Aber mich wundert das wirklich, dass das hier so wenig gemacht wird.
Also ich glaube, dass das wirklich was ist, was noch stärker kommen wird. Es ist noch nicht ganz, also das habe ich eben da von denen in München mitbekommen. Es gibt natürlich noch so Grauzonenbereiche, auch mit irgendwie Versicherungen, gesetzlichen Geschichten und so. Aber da wird gerade viel versucht, das auch klarer zu regeln. Ne? Aber ich denke, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass die größte Krux ist ja immer bei einer Gastronomie die Wirtschaftlichkeit, ne? Und du musst halt deine Kosten zahlen, deine Miete, deinen Strom, deine Lebensmittel und so weiter. Und ich glaube, wir kommen gleich noch auf das, was es überhaupt zu essen geben soll. Das ist auch ganz wichtig. Aber eben diese Rechnung zu schaffen, dass wir sozusagen durch eine Mehrfachnutzung, durch gezielte Events mit einer besseren Planbarkeit, wir können uns auch vorstellen, dass es gibt auch die Idee, das abendweise zu vermieten zum Beispiel. Ja, je nachdem, also auch nicht an jeden. Natürlich, es muss schon auch irgendwie eine Schnittmenge geben mit dem, was wir machen. Genau, aber da so ein bisschen, diese, ich glaube, mein größter Horror ist so die 24-7-Vorstellung. Und das hast du auch schon gesagt mit der 5-Tage-Woche. Optimal wäre eine 4-Tage-Woche, aber wir wollen ja mal mit einer 5-Tage-Woche anfangen. Nein, aber ich hab auch festgestellt, ich habe ja 2019 ultra viel bei Isla Coffee gearbeitet, plus meine ganzen Selbstständigkeitsprojekte gemacht und es war super heftig. Und da habe ich halt einfach auch so gemerkt, also nach 4 Tagen muss ich mich eigentlich einen Tag ausruhen. Und ich glaube, sich das auch einzugestehen, Gastro ist eine extrem körperliche Arbeit.
Absolut.
Und ich habe da auch eine Kollegin, die ist einfach 15 Jahre älter als ich. Klar, die steckt das anders weg, weißt du?
Älter?
Die,
du meinst jünger?
Jünger, sorry. Ja, genau. Ja, die, ja, andersrum macht es keinen Sinn. Genau, und sich das eben auch einzugestehen, zu sagen, ja, ich bin halt jetzt irgendwie 40 und ich kann nicht mehr so runterdrucken wie mit 25, aber ich brauche halt Ruhepausen und ich muss zwischendurch mal Yoga machen, um das auch leisten zu können. Und das auch so ein bisschen anzupassen.
Ja. Ja, also man kann das nicht mehr, aber man will das ja auch nicht mehr. Ne? Also ich bin mir ganz sicher, dass ich diese Tresenschichten, die ich dann nachts auch hatte, in diesem Jazzclub, in dem ich lange gearbeitet habe, das würde ich sicherlich körperlich jetzt nicht mehr wegstecken, ganz bestimmt. Mhm. Aber ich hätte auch gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Das muss einfach nicht sein.
Ja.
Und bei einem Mittagstischgeschäft oder wo der Fokus eben drauf liegt, muss das auch nicht sein. Mhm.
Toll.
Aber klar, natürlich, wir kommen ja beide aus der Event-Ecke. Wir haben ja auch Bock, sowas zu machen. Mhm.
Genau, wir wollen es einfach ein bisschen mehr unseren heutigen Bedürfnissen anpassen. Und wie gesagt, das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, dass wir nur an uns denken. Also natürlich ist das Ziel auch, Menschen damit glücklich zu machen. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das eben sehr von sehr vielen Menschen sehr häufig unter den Tisch gekehrt wird. Und ich das auch in den letzten Jahren sehr häufig selbst erlebt habe. Ich habe ja auch in Läden mitgearbeitet, geholfen, Läden mitzuöffnen, geholfen, Läden wieder mit zuzusperren. Also verschiedenste Erlebnisse. Und Selbstausbeutung ist da halt leider ein Riesenthema.
Ja.
Und genau. Und deshalb musst du dich auch erstmal von den Corona-Strapazen erholen, bevor wir gründen. Ja. Da muss ich echt ganz streng sein, ne? Weil ich hatte das Jahr davor und so mit erschöpftem Immunsystem lass ich dich nicht gründen.
Nee, deswegen haben wir uns ja sowieso gesagt, ab Mai geht's weiter.
Ja,
und bis dahin machen wir unsere jetzigen Sachen und unsere jetzigen Jobs.
Ja.
Und ich glaube aber auch, dass das dann echt der super Zeitpunkt ist. Vorgestern oder vor 3 Tagen war so ein super frühlingshafter Tag hier in Berlin. Mhm. Also es waren plötzlich 10 Grad, was für Januar ja überraschend warm ist. Und ich war spazieren und habe echt gemerkt, also alle Leute wollen schon so unbedingt wieder raus. Mhm. Und vermissen auch dieses draußen konsumieren, draußen sitzen, draußen zu frühstücken, zu essen, wie auch immer. Und ich bin mir sicher, wenn der Mai kommt, wollen alle so dolle das, was sie jetzt die ganze Zeit vermisst haben, dass ich wirklich fest davon überzeugt bin, dann geht's auch los bei uns. Mhm.
Genau, und was ich noch dazu sagen möchte, wir haben uns natürlich auch die letzten Monate und das ganze letzte Jahr immer wieder so ein bisschen Gedanken gemacht, macht es jetzt Sinn, schon in irgendeiner Form anzufangen? Macht es jetzt Sinn, irgendwie was Pop-Up-mäßiges zu machen und so? Aber wir haben einfach beschlossen, für uns macht es auch, also abgesehen davon, dass wir es eh nicht geschafft hätten, das umzusetzen, macht es auch keinen Sinn, weil wir, weil uns unser Ziel wirklich ein analoger Begegnungsort ist. Also das Gegenteil von dem, was jetzt aktuell noch möglich ist. Und ich habe, wie gesagt, die letzten 10 Jahre nur Pop-Up gemacht, um für mich so irgendwo anzukommen, was aufzubauen, ist halt so Kern der Idee. Und das hätte irgendwie keinen Sinn gemacht. Und ich glaube schon, dass man seit Corona sich immer einen Plan B mitdenken sollte. Also da haben wir auch viel drüber gesprochen, ne? Was ist, wenn nochmal sowas passiert?
Ja, und wie kann man Takeaway oder... Genau, und wie kann man Takeaway eben so gestalten, dass es trotzdem nachhaltig ist, dass es trotzdem auch so ist, dass vielleicht zu uns gekommen wird und wir nicht unbedingt einen Lieferservice mit bedienen müssen oder aufbauen müssen.
Ja.
Und sicherlich wird man das mitdenken müssen, aber wie du schon sagtest, wir wollen ja einen Ort haben und einen Ort schaffen und wir wollen ja Gastgeber sein.
Ja, Gastgeberinnen.
Ja, richtig.
Ja, ja. Ja. Genau, und wir haben jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, wie dieser Ort sein soll. ist auch ganz lustig, weil wir an unsere befreundeten Grafiker sind eigentlich schon seit Monaten mal Moods schicken sollten, damit die uns ein endgültiges Logo entwickelt. Aber ich glaube, im Kopf gibt es schon so lustige Bilder, wie dieser Ort so ein bisschen sein soll. Und ja, also ich bin vielleicht noch zum Namen. Ich war so froh, dass du den Namen magst. Also Happa ist ja wirklich aus so einer... Was heißt so eine Schnapsidee? Aber ich habe eigentlich, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, irgendwie über Essen zu bloggen, tauchte das immer wieder so auf. Happa, Happa, Happa. Und das ist halt so Kindersprache, ne? Und aber irgendwie im Deutschen, jeder weiß, was gemeint ist. Aber ich finde es auch einfach ein schönes Wort. Ich mag gern Vokale und es hat irgendwann was Warmes, so mit den A's. Und was Lustiges auch so ein bisschen. Und ich glaube, es ist auch international... ja, verständlich. Und ich war sehr happy, dass du gesagt hast, joa, finde ich auch gut.
Ja, es war ja erst sozusagen nur der Übergangstitel für deine Facharbeit. Mhm. Und ich hatte das meinem Mann erzählt oder gesagt. Und er meinte so, ist doch voll toll. Ist doch schon euer Restaurantname. Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht?
Und genau.
Ja. Das ist es jetzt. Ja. Und ich finde, es beschreibt sehr kurz, sehr genau, worum es geht.
Ja. Essen. Also es ist ja auch was Essentielles, Happa Happa, muss man irgendwie jeden Tag machen. Und genau, meine Facharbeit, also ich habe ja 2018, 2019 Biogourmet-Club in Köln die Weiterbildung zur Fachfrau für Biogourmet-Ernährung absolviert und da musste man eine Facharbeit schreiben. Und da habe ich sozusagen schon mal das Konzept für unser Restaurant geschrieben, praktischerweise, oder wir haben es zusammen geschrieben eigentlich. Darf man das so sagen? Nee, doch, wir haben es ja, also weil ich die Facharbeit abgegeben habe. Ja, wir haben es zusammen konzipiert. Ja.
Genau.
Und eigentlich spätestens zu dem, also vielleicht um es auch nochmal auf den Punkt zu bringen, zu dem Zeitpunkt stand dann auch irgendwie das Thema Bio auch fest. Was du vorhin schon gesagt hast, so was dir bei Restlos Glücklich über dem Restaurant gefallen hat, also aus geretteten Lebensmitteln, ich glaube, es wird sowas dazwischen. Ne? Also wir werden, es gibt durchaus den Ansatz mit Organisationen oder AnbieterInnen zu arbeiten, die eben Lebensmittel retten, also sowas wie Querfeld oder so in Berlin, die ja auch nur, glaube ich, also meines Wissens nur biozertifizierte Lebensmittel.
Ja.
Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich laber mich, ich red mich um Kopf und Kragen, aber genau, wir werden nicht nur aus geretteten Lebensmitteln kochen, aber wir werden versuchen, so viel Lebensmittel, die vielleicht so nicht in den Handel kommen, zu verwerten, oder eben zu bekommen, die, also ich kann jetzt noch nicht alle Namen nennen, ne? Wir sind da auch noch gerade sehr in der Recherche, aber die sozusagen, die schon irgendwie zu reif sind oder zu unkonventionell. Also es wird sicherlich ein ganz wichtiger Teil sein, die geretteten Lebensmittel.
Genau, der zweite wichtige Teil sagt das ja auch schon, also Bio ist für uns ein Muss und absolut ja, nicht zu diskutieren.
Ja.
Deswegen wollen wir eben auch eine Bio-Zertifizierung für das Restaurant haben, denn im Zuge deiner Weiterbildung ging es auch sehr viel um Bio-Zertifizierung und was vielleicht einige nicht wissen, es ist tatsächlich in Deutschland so, dass man eigentlich Bio nur kommunizieren darf, wenn man auch zertifiziert ist und sprich sich hat prüfen lassen. Also wenn man auf seine Speisekarte schreibt, dass das Rührei aus Bio-Eiern ist, müsste man die Bio-Eier eigentlich auch zertifiziert haben. Ich glaube, in Berlin hat das so gut wie niemand oder ganz wenige leider nur.
Ganz viele wissen es auch gar nicht.
Genau, ich wusste es auch übrigens nicht, bevor du dich damit nicht so auseinandergesetzt hast.
Mhm.
Und das ist für uns wirklich auch ein wichtiger Punkt, also zum einen da Aufklärung auch zu betreiben und das auch zu kommunizieren, aber auch diese Bio-Zertifizierung vielleicht so ein bisschen jüngerem Publikum auch attraktiver zu machen, denn wir haben dann auch so ein bisschen geschaut, wer hat denn eine Bio-Zertifizierung und es gibt da immer noch so diese sehr traditionellen Vollwert-Restaurants, die auch in der Kommunikation und in der Außenwirkung jetzt nicht so, sagen wir mal, Instagram-tauglich sind.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall der zweite Punkt, der uns wirklich wichtig ist.
Genau, und was man da vielleicht noch hinzufügen kann, also klar, weil manche sich vielleicht jetzt fragen, hä, wieso, also ne, das nicht verstehen, wieso man dann als Restaurant eben eine Zertifizierung braucht, aber da geht es ja wirklich um, wie soll man sagen, wenn ich jetzt im Bioladen gehe und da ist ein Bio-Siegel drauf, dann kann ich sicher sein, dass dieses Produkt unter gewissen, also zumindest unter den EU-Bio-Richtlinien produziert wurde. Es gibt dann noch die Verbände, Demeter, Bioland und so weiter, die noch strengere Auflagen haben. Aber wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und da schreibt jemand auf die Karte, unsere Eier sind aus Bio, unsere Eier sind aus Biohaltung, dann habe ich eigentlich keine Garantie dafür. Und die Bio-Zertifizierung in der Gastronomie gibt dir die Garantie, weil dann wird es quasi kontrolliert. Und ich merke halt mittlerweile auch als Gast oder als Konsumentin, wenn ich in einen Laden gehe, kaufe ich eigentlich nur Bio-Lebensmittel. Ja. Ich möchte diese Sicherheit auch, wenn ich wo essen gehe. Und ich merke auch oft, dass wenn ich wo essen gehe und nicht genau nachvollziehen kann, wo die Lebensmittel eigentlich herkommen, finde ich es halt auch nicht so geil. Und im Grunde, andersrum gesprochen, eigentlich sollte Bio das Normal sein. Und das ist so ein bisschen auch unsere Message damit, dass wir halt sagen, wir wollen das etablieren, dass das eigentlich einfach unser Standard ist. So.
Genau.
Es ist so ein Mindestmaß an keine Chemie im Essen, keine Gentechnik im Essen. Ja, das sind eigentlich schon so die wichtigsten. Und, ja.
Genau, weil was du gerade sagtest, ne? Also okay, man isst ja natürlich auch immer in seiner eigenen Blase, aber wir kaufen beide fast ausschließlich nur Bio, so auch unsere Freunde. Und im Restaurant macht man dann sich aber irgendwie keine Gedanken. Und,
genau, freut sich, dass es billig ist.
Genau, und hinterfragt sich und bestellt es einfach. Und das ist tatsächlich was mir dann auch erst aufgefallen ist.
Total. Und wie gesagt, es ist auch spannend, weil zum Beispiel in Skandinavien, also auch auf unserer Reise, also in skandinavischen Ländern wie Dänemark, Schweden, ist es viel etablierter,
ja,
dass Restaurants eine Bio-Zertifizierung haben, also viel normaler.
Auch im Fine-Dining-Bereich.
Mhm. Und da wird das wirklich als Qualitätsstandard sozusagen auch gesehen. Und da ist Deutschland echt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und es gibt, ja, wie du schon gesagt hast, keinen so richtigen Überblick darüber, wer überhaupt an Restaurants bio-zertifiziert ist. Und viele schrecken halt davor zurück, weil es mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Aber ganz ehrlich, also es sind Kosten, wenn man, wir wollen jetzt auch nicht so ein Riesenlokal, also das sind Kosten, die man absolut mit einkalkulieren kann, also die machbar sind, ja.
Ja, genau. Ja, aber dann können wir noch mal ein bisschen sagen, was gibt es denn eigentlich zu essen,
ja,
außer
was
Bio?
Zu essen? genau, also Mittagstisch. Wie soll ich sagen? Ich glaube, für mich ist so, also ich mag total, und das ist ja auch das, was mir am Lebensmittelretten so viel Spaß macht, also ich mag total diesen improvisativen Approach, deshalb habe ich jetzt auch gerade ein Buch drüber geschrieben, also so nach dem Motto, gib mir eine Kiste von irgendwas und ich schaue, was ich daraus machen kann. Das ist so ein bisschen die Grundannahme, ne? Also wirklich für diesen Mittagstisch zu gucken, dass es einfache, schmackhafte, herzhafte Gerichte sind, und ich glaube, das ist auch was, was es in Berlin noch gar nicht so oft gibt. Also beim Thema vegan, natürlich wird es vegan sein, das haben wir noch nicht dazu gesagt, aber...
Also ist für uns genauso selbstverständlich wie Bio, deswegen
genau.
Das Offensichtliche wird häufig vergessen.
Genau, und ich glaube, es geht immer häufig entweder in so eine Clean Eating, Healthy Food Richtung, ja. Oder so eher so in die Fastfood Comfort Food Zone, also eher Burger und sowas.
Comfort Food nennt man das
alles. Ja, ne? Also klar soll es auch Comfort Food sein. Nein, aber ich glaube, es wird einfach so, also so dieser Mittagstisch soll einfach Hausmannskost sein, aber natürlich gesund und mit frisch und so, aber auch saisonal, regional, so stark wie möglich. Und es wird einfach keine feste Karte geben, sondern ja. Es wird, je nachdem, was hergeht, wird es halt ein paar Mittagsgerichte geben, Suppen, was Süßes.
Ich weiß auch gar nicht, wie es dir da als Köchin geht, aber ich als sozusagen Restaurantbesucherin oder Konsumentin, ich bin von festen Karten auch echt schwerst gelangweilt. Mhm. Gerade wenn es sowas ist wie ein Mittagstisch. Wir gehen ja dann davon aus, dass da hoffentlich Leute in der Nähe arbeiten, die dann öfter kommen oder regelmäßig kommen. Man hat doch wirklich keine Lust, dann jeden Donnerstag das, keine Ahnung, Ratatouille zu essen.
Mhm. Wobei das ja tatsächlich so eine, sowas wie so ein Wochenstandard oder so, das finde ich ja schon ganz geil, aber das ist ja noch keine feste Karte.
Genau, ja. Ne?
Also das ist zum Beispiel was, und ich finde ja auch, man darf sich immer, wenn man sich von jemandem inspirieren lässt, darf man das auch ruhig dazu sagen. Also ich war 2019 in Graz, habe da eine Lesung gemacht mit meinem Buch Zero Waste Küche, und da war ich bei Das Gramm oder Das Dekagramm heißen die, Unverpacktladen in Graz. Mhm. Die haben, glaube ich, mittlerweile 2 Filialen und in einem ist auch ein Café. Und die kochen auch mit den Lebensmitteln, die in den Läden halt irgendwie anfallen, und bei denen gibt es jeden Freitag Lasagne.
Aber es gibt nicht immer die gleiche
Lasagne. Nee, eben. Und das finde ich geil. Ja. Weil das ist so, ich glaube schon, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Menschen mögen so einen Standard, wo man einfach weiß, ach, da ist Freitag immer Lasagnetag, da gehe ich gerne hin. So, sowas finde ich schon geil.
Ja, das finde ich auch super. Ja. Abgesehen davon, dass ich Lasagne wirklich liebe.
Ja.
Aber ich meine jetzt mehr oder weniger immer das exakt gleiche Gericht, was auch immer exakt gleich zubereitet ist und exakt gleich schmeckt.
Ja.
Das ist was mich mittlerweile schwerst langweilt.
Total. Und ich glaube, was so die Preispolitik anbelangt, ich bin der Meinung, oder das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass man mit saisonaler, regionaler Küche auch sehr, sehr kostengünstig, sage ich mal, auch mit Bio-Lebensmitteln kochen kann.
Entgegen all der Vorurteile.
Genau, das heißt, ich weiß, dass ich den Wareneinsatz so gestalten kann, dass wir schon jetzt nicht Dumpingpreise verlangen werden. Das finde ich auch ganz wichtig, weil uns natürlich auch Lebensmittelwertschätzung wichtig ist. Aber wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, dass es auch für Menschen leistbar sein soll. Und genau. Und da gibt es auch spannende Modelle. Da haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt, ob wir das machen, aber wir diskutieren sowas auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel in München über den Tellerrand-Café, die haben verschiedene Preise. Da kann man Solidaritätspreis zahlen oder da kann man, glaube ich, 3 verschiedene Preise zahlen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir es machen, aber ich finde sowas immer.
Genau, wir hatten da ja schon mehrere Beispiele uns auch angeschaut. Es gab ja auch, ich weiß gar nicht mehr, das hattest du, glaube ich, auch irgendwo gesehen, dieses Konzept, dass man für den danach kommenden Gast das Essen mitbezahlt und sowas. Mhm. Ne? Da gibt es 1000 gute Beispiele, und von denen kann man sich ja einfach mal inspirieren lassen, in welcher Form man das dann umsetzt. Soweit sind wir noch nicht, aber wir finden die Ideen erstmal ansprechend.
Genau, also was du gerade erwähnt hast, wäre ja dann zum Beispiel für eine Person, die bedürftig ist oder nicht so viel Geld hat. Genau, also ich glaube, das ist uns beiden klar, dass für mich ist auch das Thema Alltagsarmut oder Obdachlosigkeit, also in irgendeiner Form auch irgendwas beitragen zu können, also immer irgendwie auch eine soziale Komponente mitzudenken, ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig. Brammables Donuts machen das ja zum Beispiel, die haben ja immer einen Charity-Donut des Monats und führen dann da, glaube ich, 1 Euro pro Donut ab oder so. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach total viele Ideen, wie man sowas Karitatives von Anfang an irgendwie mitdenken kann. Ich glaube, das werden wir im Rahmen der Möglichkeiten auf jeden Fall auch machen.
Ja.
Und genau, und dann kommt eben dazu so diese Dinner-Events oder diese Abendveranstaltungen, die dürfen dann ruhig ein bisschen aufwendiger sein. Also das sehe ich so ein bisschen auch eher dann so als Spielwiese, um ein bisschen aufwendiger kulinarisch was zu gestalten. Vielleicht auch wieder ein bisschen dahin zurückzukehren, was ich so ganz am Anfang gemacht habe, wo es halt auch so um Entertainment mit Food so ein bisschen ging. Aber ich finde auch die Idee zum Beispiel voll schön, andere Leute einzuladen, die dann mal da kochen.
Ja.
Genau.
Vielleicht. Oder du hattest ja auch mal gesagt, vielleicht machst du dann auch mal einen Live-Podcast.
Ja, genau. Also vielleicht kann man Hoffmanns Küche dann auch mal...
in der Happer-Küche.
In der Happer-Küche. Also ich finde, da gibt es so viele Ideen, wenn es wieder möglich ist. Aber
ja.
Genau.
Das vielleicht noch dazu, also das Restaurant wird natürlich in Berlin sein.
Ach so, ja.
Auch noch zu dem Offensichtlichen. Wir wissen noch nicht wo, aber in Berlin und innerhalb des S-Bahn-Rings.
Genau, und es ist vielleicht auch ganz spannend, weil ich ja auch immer wieder über Social Media mit Leuten kommuniziere. Es wird wohl nicht in Neukölln sein, auch wenn Menschen sich das wünschen. Das hat für mich einfach damit zu tun, ich habe jetzt 12 Jahre gelebt und ich brauche mal wieder Tapetenwechsel. Also es ist ein ganz banaler Grund. So, ich habe einfach ganz viel Zeit in Neukölln verbracht und ich finde es gerade spannend, mal wieder woanders zu sein. Du lebst in Kreuzberg im Moment, ich lebe in Friedrichshain. Also ich glaube, es ist relativ klar, dass wir uns beide wünschen, dass es nicht am anderen Ende der Stadt ist. Also im Wedding wird es wahrscheinlich eher nicht sein.
Wobei Wedding tatsächlich kulinarisch, glaube ich, noch Unterstützung bräuchte. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es nicht im Wedding wäre. Ich habe da auch lange gearbeitet. Und nun ja, es ist halt der Wedding.
Ja, aber ich glaube, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also für uns ist so die Traumvorstellung, dass es nicht im Nebenhaus ist. Ich kenne mehr so Menschen, die ihre eigene Gastronomie im Nebenhaus haben. Dann kommt man gar halt nie zur Ruhe. Aber jetzt auch nicht am anderen Ende der Stadt. Also ja. Ich glaube, da sind wir uns so einig.
Ja, das habe ich jetzt, das finde ich jetzt übrigens auch nochmal eine Corona-Erkenntnis sozusagen. Mhm. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit wahnsinnig viel in meinem Kiez aufgehalten, weil man ja auch viel im Homeoffice war und keine Kinderbetreuung und so weiter. Und heute bin ich mal über die Stadtgrenze von Kreuzberg nach Friedrichshain geradelt.
Oh lala.
Und das ist tatsächlich das erste Mal seit November. Und ich merke, es ist auch nicht gut, wenn man immer nur im eigenen Kiez rumhängt. Und von daher so einen Abstand auch zu haben zwischen Arbeitsstätte und Zuhause ist gar nicht verkehrt. Und das, finde ich, kommt auch so ein bisschen nochmal zu diesem Punkt, wie will man mit sich selbst umgehen? Und dieses mehr oder weniger nebenan arbeiten und deswegen dauerverfügbar sein, ist was ich gar nicht so erstrebenswert finde. Also ich habe lieber einen Weg zur Arbeit, den kann ich dann auch genießen. Und finde das auch gut so.
Ich könnte mir vorstellen, es könnte schwierig werden, wenn wir beide den Anspruch haben, einmal die Spree überqueren zu wollen.
Naja, da muss man halt
kreativ... Da müssen wir uns auf einer Insel was suchen.
Oder Insel der Jugend. Man macht kreative Wegfindung. Ich bin ja sowieso, ich fahre immer einen anderen Weg hin als zurück. Mhm. Das mache ich schon seit Kindheitstagen. Keine Ahnung, ist halt so einer
der
Macken, die man so mit sich
rumträgt. Ich habe ja in Neukölln jetzt 10 Jahre in der gleichen Wohnung gelebt und da wären ja dann die Alltagswege schon so langweilig, weil man immer den gleichen Weg radelt, dass man dann auch manchmal Umwege nimmt, um irgendwie mal was anderes zu sehen.
Aber genau, also von daher, wenn wir merken, unser Arbeitsort ist zu nah, dann muss man halt, ne? Kreative Wege fahren, gehen.
Nina, es geht ja auch um Kulinarik. Wir haben ja jetzt schon viel über unsere Ideen und unser Konzept gesprochen.
Apropos, ich esse mal was.
Genau, iss mal was. Ich würde dich natürlich schon auch gerne als Nina, als Privatperson noch ein bisschen zu deinem eigenen kulinarischen Werdegang befragen. Also vielleicht so ein bisschen... mit was für Essen bist du aufgewachsen? Wurde bei euch daheim gekocht? Wie war da so deine Sozialisierung? Mhm. Aber isst ruhig erst runter.
Okay. Es ist so lecker, dass ich die ganze Zeit probiere. Und es ist wirklich das Schwierige, zu essen und zu sprechen.
Sehr fluffig, ne, die Pancakes.
Wahnsinnig lecker. Perfekte Konsistenz. Ja, wie bin ich aufgewachsen? Also, du hast ja schon anfangs gesagt, wir sind ja der gleiche Jahrgang. Mhm. Ich komme auch aus einer... Bio-Öko-Vollwert-Familie.
Ich möchte, darf ich kurz was einwerfen? Mhm. Du hast mir vorhin so ein Gespräch erzählt, dass du als Kind mal auf dem Cover der Schrot und Korn warst.
Das stimmt.
Also die Bio-LadengängerInnen kennen das. Das ist so ein Magazin, das da auch ausliegt.
Genau.
Witzig.
Ja, meine Mutter hat damals kurz in dem Verlag gearbeitet, im Parler Verlag, in der Fotoredaktion. Und die brauchten eine glückliche Familie am Frühstückstisch für das nächste Cover. Und deswegen war ich da drauf, da war ich, keine Ahnung, 6 oder 7 oder so. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich es echt ein bisschen blöd fand, weil man die ganze Zeit mit dem geschmierten Brötchen in der Hand sitzen bleiben musste und nicht gleich reinbeißen durfte und das Essen unterbrochen wurde von der Fotografin. Und deswegen, also damals fand ich Covershoots noch nicht so spannend. Aber ich würde wahnsinnig gerne dieses Cover nochmal haben. Und ich hoffe, dass meine Mutter das organisieren kann und sich daran erinnert, wann es genau war.
Ich würde das uns auch mal recherchieren.
Ja, spannend. Genau. Ja, aber das sozusagen, also bei uns war die Schrot und Korn sozusagen Alltagslektüre und ich verpasse bis jetzt auch immer noch keine Ausgabe. Meine Mutter war so ein bisschen auch Bio-Vorreiterin. Meine Schwester hatte eine ganz krasse Lebensmittelallergie gegen tierische Eiweiße, als sie Kind war. Und das war kombiniert mit Neurodermitis und die durfte halt gar kein tierisches Eiweiß. Sie hat sofort Ausschlag bekommen. Also das heißt keine Milch, kein Käse, keine Butter, kein sonst irgendwas.
Also vegan.
Mehr oder weniger, ja, aber damals war das halt echt noch mega Nische und meine Mutter hat dann auch angefangen, selber Sojamilch zu machen, die grausig geschmeckt hat, wirklich, weil meine Schwester eben keine Milch durfte und sowas. Mhm. Und das war allerdings auch noch so ein bisschen freudbefreit alles. Sie war auch mal kurz so Hobbyköchin auf einem Bio-Demeter-Hof und bei uns in der Kindheit gab es halt immer irgendwelche Grünkernbratlinge, rote Beete. Und als Kind konnte ich das noch nicht so besonders wertschätzen. Und wir haben jedes Mal, wenn wir bei meinem Vater waren, gesagt, oh Papa, bitte koch doch irgendwas aus der Tüte. So Ravioli oder Miracoli oder so. Und bitte mach irgendwas, was nicht nach Erde schmeckt.
Oh. Ja.
Mittlerweile, muss ich sagen, liebe ich rote Beete und glücklicherweise meine kleine Tochter auch. Sie hat mich letztens gefragt, ob sie bitte noch mehr von der Rohkost haben darf.
Wow!
Da habe ich kurz gedacht, so, das muss ich aufnehmen, das glaubt mir keiner. Genau, aber das ist sozusagen, da komme ich so ein bisschen her und ich dachte eigentlich immer, dass meine Mutter so die auch Resteverwerterin und so war, aber das stimmt gar nicht. Rückblickend ist mir aufgefallen, dass mein Vater, der auch sehr viel kocht und sehr gut kocht, allerdings so sehr traditionell fleischlassig, Braten, Soße, Knödel, Rotkohl, der ist eigentlich derjenige, der dann die Schalen wieder verwendet und daraus Gemüsebrühe macht oder eben auch aus dem Spargel dann aus den Schalen nochmal irgendwie ein Süppchen. Meine Mutter macht das gar nicht und sie ist leider dann auch ein bisschen zwischenzeitlich, als meine beiden anderen Schwestern kamen, zur Bofrostmutter geworden, was ich ein bisschen schade fand. Aber genau, da komme ich so ein bisschen her. Ich war auch kurzfristig auf der Waldorfschule, was aber ganz toll war, denn da hatten wir einen Schulgarten. Und da haben wir ganz viel angebaut und es gab immer eine Klasse, die für die anderen gekocht hat. Und ich bin wirklich schon auch aufgewachsen mit Menschen, die um mich herum gekocht haben, weil meine Großeltern auch viel gekocht haben. Und ich habe eigentlich schon auch immer mitbekommen, Essen heißt, man bereitet selbiges vorher zu. Und in der Waldorfschule dann eben auch, man erntet es vorher. Mhm.
Das ist schon cool, wenn man das als Kind so...
Ja, und jedes Kind hatte da auch eine Pflanze oder sozusagen musste sich um was kümmern. Ich hatte blöderweise den Quittenbaum, das fand ich total doof.
Ja.
Weil man mit dem nicht so viel machen konnte, wie jetzt irgendwie mit dem Karottenfeld oder so. Genau. Und das ist aber auch was mir dann später nochmal so richtig viel Spaß gemacht hat. Ich hatte eine Weile lang so eine Ackerparzelle zusammen mit meinem Mann, wo wir dann auch mit dir zusammen geerntet haben, als du uns geholfen hast, als ich schwanger war und nicht mehr so wirklich ernten konnte. Und das macht mir echt riesig Spaß. Und so ein ganz kleiner Traum wäre auch noch, dass wir für unser Restaurant irgendwie so eine kleine Kombi schaffen, dass wir einen Teil unserer Lebensmittel auch selbst anbauen. Na klar, es ist ein Riesenaufwand und man muss dafür auch erstmal Fläche haben. Man muss ja auch nicht gleich mit einer ganzen Ackerparzelle anfangen. Aber das, finde ich, macht echt nochmal auch einen Unterschied so in der Wahrnehmung für Wertschätzung, wenn man eben wirklich sich auch darum gekümmert hat und das aus der Erde holt.
Total. Also das war auch im Sommer 2018, ne? Hab ich da ein bisschen mitgeholfen. Und das war so toll. Also es hat einfach auch so Spaß gemacht. Es macht so, also ne, wir sind, es ist auch sehr Luxus-Ackerparzelle. Wir sind da einmal die Woche raus. Und,
aber ein ganz tolles Projekt, wirklich.
Ja, wie heißt das nochmal?
Bauerngarten.
Und ja, ich finde das auch in den Shownotes.
Ja, da lernt man halt wirklich, wie man was anbaut, wann. Also man bekommt da sozusagen auch gleichzeitig so einen kleinen Workshop. Und das ist auch alles Demeter-zertifiziert. Und ist auch ein wirklich total interessanter Bauer, der das eben macht, mit diesen Bauerngartenleuten zusammen. Und was ich vor allen Dingen überraschend fand, wie wahnsinnig ertragreich so eine Fläche von 15 Quadratmetern ist.
Total. Also ihr habt euch das ja auch noch mit einem anderen Paar geteilt, ne?
Genau.
Also das war ja, und trotzdem, und ich habe dann auch noch quasi mitgenommen.
Genau.
Also wir waren fast sechs Leute eigentlich.
Ja. Wir waren sechs Leute und wir hatten so viel Gemüse und so viel, also wir kamen manchmal gar nicht hinterher. Ich kann mich erinnern, wir hatten, als dann die Kürbiserntezeit war, wir haben 27 Kürbisse gleichzeitig gehabt, die reif waren. Und wir haben so viel, also wir haben eine Weile lang so viel grüne Smoothies getrunken, dass ich wirklich jetzt ein bisschen davon übersättigt bin. Aber diese Parzelle, das war toll, ja. Und wir waren nicht besonders talentiert. Also die Natur macht das schon alleine.
Ja. Ich würde dir gerne noch die Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen immer stelle am Ende. Aber ich will dir noch kurz eine Liebeserklärung machen. Oh. Nein, aber was mich wirklich, wie gesagt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau an den Zeitpunkt erinnern, dass wir beschlossen haben, dass wir das zusammen machen wollen. Abgesehen davon, dass diese Reise so toll war und ich einfach bei ganz vielen Sachen das Gefühl habe, dass wir so eine gleiche Meinung oder eine gleiche Einstellung auch zu Themen haben. Wir haben auch eine sehr ähnliche Dynamik irgendwie so. Also ne, so Vorstellungen, wie wir wollen, dass Dinge irgendwie umgesetzt. Also wir haben auch eine Vorstellung von irgendwie, wie Service sein soll und solche Sachen. Und auch eine ähnliche Geschwindigkeit, glaube ich, auch so im Dinge umsetzen. Gut, jetzt momentan ein bisschen langsamer. Aber was ich so toll finde an dir, Nina, ist auch deine Positivität. Und wirklich, ja, darfst du auch. Nein, aber ich, also weiß ich nicht, wenn ich von dir eine Sprachnachricht bekomme oder mit dir telefoniere, dann geht irgendwie die Sonne auf. Und ich denke mir so, mit diesem Menschen möchte ich jeden Tag arbeiten.
Sophia, vielen Dank.
Ja, das wollte ich dir einfach mal sagen.
Weil das ist ja, ich fange gleich an zu heulen.
Nein, aber das ist irgendwie sowas, ja. Das ist eine gute Basis, glaube ich.
Finde ich auch.
Ich fange auch gleich an zu heulen, aber ich habe auch gerade meine Tage. Ich bin gerade sehr emotional. Also, ich stelle dir noch die drei Fragen. Mhm. Ganz banal. Was war dein Lieblingsessen als Kind?
Hahaha. Das hat sich sehr geändert. Als Kind habe ich es geliebt. Das musste ich übrigens auch in meinem Vorstellungsgespräch an der Waldorfschule angeben. Und das kam nicht so gut an. Kassler von meiner Oma.
Mhm.
Mittlerweile esse ich ja schon sehr lange kein Fleisch mehr, aber Omas Kassler war für mich der Hammer.
Was gab es da dazu?
Da gab es
Kraut? Was ist denn der Kassler? Ich kenne das gar nicht.
Ach, was da klassischerweise dazu kommt, kann ich ja gar nicht sagen, aber bei ihr gab es dann immer Kohlrabi-Gemüse und Kartoffeln dazu.
Aha,
ja. Und das fand ich wahnsinnig lecker. Und Opas Tomatenbrote.
Tomatenbrote? Mhm. Einfach mit Tomate raus?
Genau, der hatte Tomaten im Garten, die hat er selber geerntet und die haben irgendwie besonders geschmeckt.
Und das ist ja eigentlich bis heute, ne? Frisches Brot mit guter Tomate, ist der Hammer.
Ja, ja.
Was ist dein Lieblingsessen heute, falls du es irgendwie eingrenzen kannst?
Oh, wie, nur eine Sache sagen? Oh Gott, schwierig.
Kannst du auch zwei sagen.
Ja, was ist mein Lieblingsessen heute? Finde ich total schwierig. Brot, ich bin totaler Brotliebhaber.
Mhm.
Leider muss ich gestehen, dass ich nicht um die Butter rumkomme. Das war vielleicht mein ökologisch schlechtes Gewissen. Brot, also frisch gebackenes Brot mit richtig dick Butter drauf und Salz, finde ich fantastisch. Brauche ich fast nichts anderes dazu. Und ja, ich liebe Kuchen.
So ein Glück, dass ich noch einen Kuchen im Kühlschrank habe für dich.
Ich freue mich so.
Es gibt jetzt gleich, weil du hattest ja für Geburtstag vor kurzem und ich habe dir eine Tiramisu-Torte versprochen, muss ich jetzt noch kurz eine Werbeeinschaltung machen. Das Rezept ist nämlich vom wunderbaren Surtam Göpp aus seiner Italian Vegan Masterclass, die ich auch sehr empfehlen kann. Ich habe ja auch bald eine neue Masterclass. Egal, verlinke ich euch in den Shownotes. Auf jeden Fall ist diese Tiramisu-Torte, komplett vegane Tiramisu-Torte, natürlich irgendwie der Knaller. Und die gibt es jetzt gleich nach den Pancakes noch zum Nachtisch.
Ich freue mich so, ja.
Und genau, die nächste Frage wäre, was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
Was wäre ich für eine Frucht, wenn ich Frucht wäre? Oh Mann, ich hätte mir die Fragen vielleicht vorher mal alle anhören sollen, dann hätte ich auch schneller eine Antwort. Ich glaube, ich wäre ein Apfel. Ich liebe Äpfel. Ich finde, das ist einer der vielseitigsten Früchte überhaupt, weil man sie süß und salzig essen kann. Es unendlich viele Sorten gibt und ich auch die verschiedenen Sorten sehr mag.
Super Spitzenantwort. Nina, hast du sowas wie ein Mantra oder ein Lebensmotto? Hast du da irgendwas, was du dir immer wieder
Das ändert sich immer mal. Ich habe mich ja auch im letzten Jahr oder dann auch nach der Geburt so viel mit Selbstentwicklung und Mindset beschäftigt und habe auch festgestellt, dass man doch sehr auch an seinem positiven Mindset arbeiten muss. Und was ich auch so im Zuge unseres Businessplans festgestellt habe, ist, was ich gerade auch wieder feststelle, done is better than perfect. Mhm. Das passt für mich
gerade. Super Motto, ja, ja. Ich finde, damit können wir auch schön schließen. Und ja, schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir essen jetzt gleich noch Tiramisu-Torte.
Oh ja.
Machen uns vielleicht noch einen Kaffee, machen es uns gemütlich. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat so ein bisschen, ihr habt so ein bisschen einen schönen Überblick bekommen über das, was wir da auch vorhaben. Wir wissen selber wieder so ein bisschen genauer, was wir vorhaben. Und deshalb stay tuned. Genau, Happa gibt's tatsächlich schon auf Instagram und auch auf Facebook. Dort könnt ihr uns schon folgen und da posten wir auch regelmäßig was, um schon so ein bisschen zu zeigen, in welche Richtung das geht und wann es auch losgeht. Und genau, wir freuen uns natürlich über Bewertungen, Nachrichten, Feedback, alles Mögliche und wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst.
Danke dir und euch.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.